Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Bothoff.
Hallo, seid mir gegrüßt. Hallo Carsten. Schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und ich bin mal gespannt, was es so Neues gibt in der MMA-Szene. Ich verfolge ja völlig aufgeregt jedes Mal deinen YouTube-Kanal. Im Moment tut es hier einiges, könnte man so sagen, oder?
Oh ja. Und es tut sich auch einiges im Light Heavyweight, Matthias. Ich würde sagen, sprechen wir mal über die vergangene Fight Night. Da würde ich auch direkt mit dem Main Event beginnen. Thiago Santos und Glover Teixeira. Ja, was soll ich sagen? Der Kampf ist auf jeden Fall krachend gestartet. Thiago Santos hat gleich mal seine Wucht gezeigt. Aber Thiago Santos machte einen Fehler, den viele gemacht haben. Und zwar, wenn sie gegen Glover Teixeira einen Knockdown erzielt haben, sind sie hinterhergegangen, ne?
Ja, der alte Mann, okay, 41 ist er, noch nicht so richtig alt, aber für einen Profikämpfer, halt schon im fortgeschrittenen Alter, hat mal wieder bewiesen, was für brutale Nehmerqualitäten er immer noch hat. Und er hat auch bewiesen, dass er in allen Situationen immer brandgefährlich ist. Unheimlich erfahrener Kämpfer, er wirkt unheimlich selbstbewusst, so richtig abgezockt, könnte man sagen. Und er hat seine ganze Klasse ausgespielt. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte es ja im letzten Podcast schon so ein bisschen vorhergesehen, ich glaube, Thiago Santos war auch noch nicht der Alte. Oder wie hast du ihn gesehen?
Ja, er wirkt da ein wenig, ich will nicht sagen gehemmt. Er selber sagt aber auch im Nachhinein, er konnte die Dinge, die er trainiert hat, gar nicht zeigen. Da erinnere ich mich dran, dass er das gesagt hat. Und er hatte zwar seine Power gezeigt, aber viel mehr war da dann auch nicht.
Ich hatte den Eindruck, es hat ihm so ein bisschen an der alten Explosivität und dem Speed gefehlt. Es kann natürlich sein, dass es jetzt nur ein subjektives Empfinden von mir ist, aber so ein bisschen die Explosivität, die Dynamik, die er sonst an den Tag gelegt hat, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, das habe ich alles noch ein bisschen vermisst. Also ich hatte noch nicht den Eindruck, dass das der alte Thiago Santos ist, den wir kennen. Und natürlich, was wir halt auch nicht wissen, was macht es mental mit einem Kämpfer, wenn er den größten Kampf seines Lebens hatte, den größten Kampf seines Lebens gemacht hat. Gegen John Jones hat er eine sehr gute Leistung gezeigt, hat trotz starker Schmerzen, Verletzungen die 5 Runden durchgezogen, hat teilweise, glaube ich, Runden auch gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn du dann von ganz oben auf einmal wieder nach ganz unten kommst, weil du so schwere Verletzungen hast und praktisch von neuem wieder anfangen musst, was macht das mental mit so einem Kämpfer? Und dann kommst du gegen jemanden wie Glover Teixeira, der halt auch schwer auszurechnen ist, der überall stark ist, der Nehmerqualitäten hat. Ich finde, das war kein einfacher Kampf für ihn.
Zumal im Vorfeld auch viele, ich erinnere mich ja selber dran, ich habe hier selber auch fest damit gerechnet, dass Thiago Santos diesen Kampf gewinnt. Und habe gesagt, ich denke, das Problem war, dass man auch schon im Vorfeld darüber gesprochen hat, was danach kommt. Wir wissen ja, Jan Blachowicz ist der aktuelle Champion und Thiago Santos hat Jan Blachowicz, wohlgemerkt bei der UFC Fight Night in Prag, damals ausgenockt. Und man kennt ja diese MMA-Mathematik. Ja, Thiago Santos gewinnt jetzt locker flockig gegen den 41-Jährigen und knockt dann nochmal Jan Blachowicz aus und ist dann der Champion. Und ja, Glover Teixeira, der Typ ist aber auch der Wahnsinn. Er ist in nahezu jedem seiner Kämpfe rocked und angeklingelt, aber was er daraus macht und wie er dann trotzdem gewinnt, wenn der Gegner hinterher rennt, wenn der Gegner mit auf den Boden geht, ist der Wahnsinn. Und ja, Thiago Santos hat auch in diesem Kampf die 2. Runde, meine ich, war das, in der er saved by the bell war. Oder? War das die 2. Runde?
Also in der 3. Runde hat er dann verloren, letztendlich dann durch Submission. Aber wann war das erste Mal angeklingelt? War das die 2.?
Nein, ich meinte die, als Thiago Santos schon in der Submission war und dann die Runde beendet wurde.
Das müsste dann, wenn die 2. gewesen sein, weil in der 3. Runde war es ja zu Ende.
Ja. Also,
aber ich muss auch gestehen, ich habe den Kampf jetzt nur einmal geschaut. Ich habe ihn jetzt nicht in Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal geschaut. Also ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich weiß nur, dass er auf alle Fälle in der dritten Runde zu Ende ging, durch Submission. Wobei die Submission war dann, glaube ich, nur noch das i-Tüpfelchen. Letztendlich ist es ja vorher zu Ende gegangen durch die Treffer, die halt gelandet wurden.
Ja.
Ja, aber du hast es super gesagt, diese MMA-Mathematik, die sich immer so einfach anhört und die uns aber auch immer wieder dazu verleitet, falsche Prognosen abzugeben. Und das ist letztendlich natürlich auch, was es so schwierig macht. Und dann wird man am Ende des Tages kritisiert. Ja, ja, was seid ihr für Fachleute? Wieder falsch vorhergesagt. Aber es ist halt nicht so einfach vorherzusagen. Nur weil der eine den anderen geschlagen hat, heißt noch lange nicht, dass man da Quervergleiche machen kann und dass dann im nächsten Kampf genauso gut läuft. Also davon sollte man sich distanzieren. Da stehen Top-Fighter sich gegenüber und jeder Kampf enthält so viele kleine Momente, so viele Aktionen, die kampfentscheidend sein können, sodass diese Prognosen und Voraussagen, glaube ich, im MMA noch schwieriger sind als in diversen anderen Kampfsportarten, weil wir uns hier halt in so vielen Ebenen bewegen. Beim Boxen ist es halt nur mal Boxen. Beim Kickboxen oder beim K1 kann man zumindest noch sagen, okay, Boxen und Kicks. Aber beim MMA, da sind wir wirklich auf dem höchsten Level der körperlichen Auseinandersetzung. Hier können so viele Faktoren entscheiden und da macht halt auch extrem viel dann noch aus, wer kann seinen Kampfstil zu 100% umsetzen. Weil selbst wenn einer der superbeste Kickboxer ist, schaffst du den auf den Boden zu bringen, dann kann er halt unter Umständen ganz alt aussehen. Und so eine Prognose, die man halt vorher abgibt, kann komplett in die Hose gehen. Und wir hatten das Thema ja schon oft, danach dann zu sagen, ja, ich habe es gewusst. Ja, das ist natürlich easy, das kann natürlich jeder. Und natürlich haben wir uns auch im Kopf unsere Gedanken gemacht, wie der Kampf letztendlich ausgehen kann. Und ich finde, es war von Anfang an eine schwierige Situation für Thiago Santos, weil man halt ihm schon diese Vorschusslorbeeren gegeben hat. Ja, der haut den weg und dann kommt der Titelkampf. Ja, wie gesagt, schwierige Situation und jetzt schade, dass Santos verloren hat. Übrigens, ich wusste gar nicht, dass der mit der Shevchenko zusammen ist. Wusstest du das?
Ja. Die war das? Nein, er ist nicht mit Shevchenko, sondern mit Jana Kunitskaya.
Nee, ich dachte, mit der Shevchenko wäre er zusammen.
Nee, mit Jana Kunitskaya.
Aha, okay. Dann nur so eine Blondine gesehen, aber mit Mundschutz kann ich die natürlich auch nicht alle so gut erkennen. Aber gut, das natürlich nur nebenbei. Ja, wie gesagt, schade, dass er verloren hat. Ich bin Thiago Santos Fan, habe den immer begeistert zugeschaut und werde es auch in Zukunft natürlich machen. Ich hoffe immer noch, dass er zurückkommt. Wir wissen natürlich auch nicht, wie er trainieren konnte, was seine Verletzungen machen. War er wirklich topfit auf dem höchsten Level seiner Leistung, die er bringen kann? Und dann hat er natürlich mit Glover jemanden gehabt, der jetzt einen richtigen, richtigen Run hat. Also 5 Siege hintereinander gegen Top-Fighter. Einer davon, Anthony Smith, den halt beeindruckend geschlagen hat. Krylov, Kutelapa, also da sind schon Namen dabei. Respekt. Die muss man erstmal weghauen. Ne?
Auf jeden Fall. Mit 41, jetzt sollte er aber auch seinen Titelkampf bekommen, ne?
Normalerweise hätte er ihn jetzt verdient, aber wird er ihn bekommen? Was meinst du?
Ich denke schon, ja. Hoffe ich. Also ich denke, man sollte dann Adesanya gegen Whittaker antreten lassen, weil das nun mal the fight to make ist im Mittelgewicht. Und derweil lässt man Blachowicz gegen Teixeira kämpfen.
Obwohl ich jetzt in der Vergangenheit schon das Gefühl hatte, dass der Superfight mit Blachowicz und Adesanya eigentlich schon safe ist, oder?
Ja, ich glaube, Dana White hat da so einen kleinen Rückzieher gemacht. Oder zumindest gesagt, ja, es ist nicht verkehrt, wenn man sagt, Teixeira verdient sich jetzt den Titelfight. Es wäre blöd, wenn er mit seinen 41 Jahren nochmal ein Jahr warten müsste.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, der wird nicht jünger. Und die Zeit arbeitet definitiv gegen ihn. Also für ihn wäre es optimal, wenn er praktisch schon in den nächsten 4 bis 6 Monaten einen Titelfight bekommen würde. Er hat jetzt nicht viel Schaden davon genommen gegen Thiago Santos. Ich finde, er ist da ganz gut aus der Sache rausgekommen. Er musste auch nicht über die volle Rundenzeit gehen. Das heißt, er ist jetzt im Saft, eine kurze Erholungsphase und dann wieder ins Trainingscamp einsteigen mit dem Rückenwind. Wäre für ihn natürlich optimal.
Ja, da heißt es wohl abwarten.
Wir sind auf alle Fälle gespannt. Also ich bin ja wahnsinnig daran interessiert, ihn jetzt zu sehen gegen Jan Blachowicz. Das wäre schon ein mega Fight. Auf der anderen Seite will natürlich auch jeder Adesanya gegen Blachowicz sehen. Also wie man es dreht, beides mega interessante Fights, definitiv.
Hast du in den Prelims das Stoppage gesehen? Ja, mit dem Ohr?
Das habe ich natürlich gesehen. Ganz komisches Ding. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, hast du das Bild nicht irgendwo gepostet bei dir auf Instagram?
Bei Twitter.
Bei Twitter hast du es gepostet.
Da habe ich es retweetet, weil da kann ich es retweeten und wenn, dann wird das Bild von Dana White gesperrt. Aber nicht das von mir.
Also um es kurz zu erzählen, der Name von den Kämpfern fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber den hast du mit Sicherheit parat.
Max Griffin und Ramis Brahimay.
Ja, genau, war so ein bisschen komplizierter Name. Aber kommen wir zum Fight. Max Griffin hat einen Ellenbogenstoß gemacht von der Seite auf das Ohr. Wie man dabei jetzt so gravierend das Ohr abreißen kann, ist mir dann auch ein Rätsel. Aber man muss dazu sagen, der Ramis, der hat natürlich auch sehr stark abstehende Ohren gehabt. Also es waren schon klassische Segelohren. Und in der Zeitlupe kann man das ja sehen. Er schrappt dann mit dem Ellenbogen so ein bisschen nach unten über das Ohr drüber. Und dabei ist es wohl zu dieser Verletzung gekommen. Wenn ihr das Bild irgendwo noch im Internet findet, also sieht richtig übel aus. Man kann das mit Sicherheit googeln, dann findet man es noch. Es ist schon eklig, wenn so ein Ohr abreißt.
Ich hab mir das nochmal angeschaut und man hat gesehen, danach in der Wiederholung, das Ohr war zuerst durch einen Schlag, hatte sich quasi gelöst. Oder durch einen Schlag ist das quasi abgerissen und ich glaube, dieser Ellenbogen war dann nur nochmal halt wie eine Axt, die dann nochmal so ein bisschen extra nachgerissen hat. Ja, ist schwierig darüber zu sprechen, aber
ich hätte halt eher so eine Verletzung vermutet, wenn jemand im Thai-Stil den Kopf umklammert und mit der Hand, mit dem Handschuh so am Ohr runterreißt oder so. Mhm. Aber wie das jetzt da passiert ist, war schon ungewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall sieht man, also auch eine der ekligsten Verletzungen. Also wenn man dieses Bild gesehen hat, dann weiß man, das siehst du nicht oft.
Ja, mindestens genauso eklig wie die kaputte Lippe von
Overeem.
Alles war Overeem, ja. Schon ein ekliges Ding. Also wer so eklige Sachen gerne sieht, der sollte auf alle Fälle danach nochmal googeln. Schaut euch das mal an.
Hast du schon gesehen, wer nächste Woche kämpft im Main Event gegen Dos Anjos?
Hab ich schon gesehen. Finde ich geil, dass Paul Felder da einspringt.
Ja.
Super Sache. Ich hoffe, er ist gut trainiert, weil Dos Anjos ist schon eine kleine Legende, muss man schon sagen. Auf alle Fälle ein starker Gegner, aber spricht für Paul Felder. Ich sehe Felder gerne kämpfen. Ist nie langweilig, wenn er kämpft. Da ist immer Action. Und ich gehe auch davon aus, dass das ein sehr guter Kampf wird. Ist halt die Frage, ob er jetzt ohne Trainingscamp, wie gesagt, ich kenne seinen Trainingszustand nicht. Vielleicht hat er auch ein Camp gehabt oder was, ich weiß es nicht. Müsste man sich dann im Nachhinein mal anschauen, was er im Interview sagt. Aber wenn er 5 Runden mit Dos Anjos gehen will, da muss man schon Eier haben. Vor allem so kurzfristig. Respekt. Also super, dass er das macht, weil so kann ich mich wenigstens auf Samstagnacht freuen. Auf einen super Kampf. Das wird spannend.
Ja. Denke ich auch. Paul Felder liefert halt ab.
Ja, Paul Felder liefert immer ab. Also, ich sehe den gerne kämpfen. Wobei man auch sagen muss, dass seine letzten Kämpfe natürlich auch jedes Mal knapp waren, wo er auch mit ein bisschen Glück gewonnen hat. Er hat ja zweimal eine Schlacht gehabt mit, Edson Barbosa.
Mhm.
Dann hat er einen richtig guten Fight gehabt mit Dan Hooker. Ich meine, das war auch ein richtig geiler Kampf, wenn du dich erinnern kannst.
Mhm. Ja, aber auch knappe Niederlagen.
Das stimmt, ja. Was mich ein bisschen wurmt, dass er gegen Mike Perry verloren hat. Das ist natürlich ärgerlich.
Ja.
Aber gut, lässt sich manchmal nicht vermeiden. War auch nur eine Decision. Also gut, das geht so. Aber jetzt gegen Dos Anjos, das wird, glaube ich, sein. Na, Dan Hooker ist auch schon ziemlich stark, aber Dos Anjos wäre jetzt so eigentlich sein stärkster Gegner, den er bis dato hatte. Und das innerhalb so kurzer Zeit zu entscheiden und so einen Kampf anzunehmen, das spricht auf alle Fälle für Paul Felder. Er sorgt dafür, dass wir ein tolles Wochenende haben.
Ja.
Aber bevor wir da hinkommen, hast du den deutschsprachigen Athleten gesehen? Den Taha? Khalid Taha?
Habe ich mir angeschaut, ja. Fight of the Night war das, oder? War das Performance of the Night?
Super Fight. War von beiden, also auch der Brasilianer. Raoni Barcelos, also auch ein wirklich starker Mann. Es war ein super Fight. Hat richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und was mir bei Taha gut gefallen hat, austrainiert ohne Ende, super Kondition und bis zum Schluss daran festgehalten, den Kampf noch zu wenden. Auch Mordshammer, also eine sehr, sehr starke Boxkombination und auch harte Hände. Also es war ein echt geiler Fight und verdient dann auch Fight of the Night geworden, finde ich. Also auf alle Fälle sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie es mit diesem Khalid Taha weitergeht.
Ja, hat, denke ich, überzeugt. Auch Khabib hat da ja kommentiert, hat gesagt, super Fight, du bist ein wahrer Krieger, ein wahrer Kämpfer und so weiter. Spannend. Also da darf man wirklich mal schauen, wie es weitergeht. Und ja, sollten wir noch was zu Andrei Arlovski sagen?
Ja, er hat gewonnen.
Ja.
Aber der Kampf hat jetzt nicht so vom Hocker gehauen, oder?
Nee. Meinst du, er hat verdient gewonnen?
Oh, pff, ich fand den Kampf, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig.
Ja, Matthias, wie kann man Kämpfe lang... Also, das darf man jetzt.
Nein, darf man nicht. Mein Gott, es tut mir noch leid. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich natürlich so Legenden kritisieren muss. Aber von Tanner Bowser hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte gedacht, dass er da doch aggressiver reingeht. Der schlägt ja harte Hände, ist ja auch ein ganz schneller Brocken. Aber er war in meinen Augen war er zu defensiv. Und als er dann gemerkt hat, ich verliere doch jetzt nach Punkten die erste Runde, die zweite Runde, dann wundert es mich halt, dass da nicht nochmal mehr riskiert wird. Das ist schade, aber gut. Dafür war ich von dem Frauenkampf ganz begeistert.
Ja.
Claudia Gardela gegen, boah Gott, Jan hieße, Vorname weiß ich nicht mehr. Die haben einen geilen Fight geliefert, der war gut. Die Asiatin, die Chinesin war schon zorniges Mädel. War ganz spannend.
Meinst du eigentlich, gibt es nächste Woche Kämpfe, über die man noch sprechen sollte?
Du, ich müsste mir...
Schau dir das mal an, ja.
Übersicht verschaffen, wer nächste Woche noch kämpft. Ich gehe gerade mal hier auf die Internetseite. Ich denke mal, wenn da nicht jemand so ein eingefleischter Allesgucker ist wie ich, wird er da die wenigsten Kämpfer kennen. Also insgesamt die Fightcard, relativ unbekannte Kämpfer. Was jetzt nicht heißen soll, schlechte Kämpfer. Da sind schon ein paar interessante dabei, aber jetzt keiner, der wirklich einen Namen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten unserer Zuhörer die Kämpfer kennen.
Weißt du, wen unsere Zuhörer aber kennen?
Conor McGregor?
Ja, nein, sondern nach letzter Episode kennen sie Corey Anderson. Der hat nämlich bei Bellator gekämpft und Matthias...
Stimmt, ja, das habe ich ja auch mit einem weinenden Auge geschaut. Also Corey Anderson hat schon mal sehr gut gekämpft, hat eine super Leistung gebracht, aber ich war halt enttäuscht von Melvin Manhoff. Den verfolge ich halt schon lang, auch früher noch, wo er beim Kickboxen nur aktiv war und der ist halt jetzt auch schon so alt geworden und auch schon ein bisschen fett und halt langsamer und das ist natürlich nicht mehr der Melvin Manhoff, den man von früher kennt. Also ich glaube, das war jetzt keine große Herausforderung für Corey Anderson. Aber muss man auch erstmal gewinnen, davon abgesehen.
Krasse Ellenbogen aber am Boden. Also die
ja, gescheppert, oder?
Das war böse. Das war böse.
Das hat echt gescheppert.
Ja. Dustin Poirier hat den Kampf gegen Conor McGregor unterschrieben. Conor McGregor hat noch nicht unterschrieben, aber Leute, wir brauchen uns da keine Sorgen machen, das Ding steht. McGregor vs. Poirier im Januar. Ja.
Meinst du, ist es sicher?
Ja. Ja, ja.
Das wäre ein schöner Start ins neue Jahr, oder?
Oh, aber wie? Aber wie? Ich meine, wenn die nächsten Pay-Per-Views schon lahm werden, dann startet wenigstens 2021 mit einem guten Pay-Per-View.
Das stimmt, ja. Also da, das wäre natürlich ein Brett. Das ist natürlich der Wunsch, glaube ich, aller MMA-Fans, Conor McGregor möglichst bald und möglichst schnell wieder kämpfen zu sehen. Und ich denke, das wird auch ein Hammer-Fight. Ich denke nicht, dass das ein Kuschelkampf wird. Und das Ding ist auch noch nicht gewonnen für Conor. Das wird ein harter Kampf.
Ja, da dürfen wir uns doch drauf.
Zu angemessenen Zeit, ne?
Ja. Gut.
Dann würde ich sagen. Freuen wir uns erstmal am Wochenende auf Paul Felder und Rafael Anjos.
Logisch.
Mit den Worten von Paul Felder: Ich habe ja nichts zu verlieren, also warum soll ich nicht kämpfen? Kann das eigentlich nur ein spannendes Ding werden?
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Matthias, ich danke dir wie immer fürs Dabeisein und Schlusswort, das gehört dir.
Ja, heute eine relativ kurze Episode, aber ja, ich denke, man muss es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Es geht ja auch darum, einfach nur mal einen groben Überblick zu geben und die meisten werden wahrscheinlich eh die Fight Nights auch nicht so intensiv verfolgen, aber schreibt uns gerne, wenn ihr mehr hören möchtet oder wenn wir noch intensiver die einzelnen Kämpfe besprechen sollen. Es ist natürlich wichtig, dass wir auch darüber reden, was euch interessiert. Und natürlich, wenn dann größere Events sind, dann kann man die auch mal tiefer in die Materie eintauchen. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für euren Support. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet hier bei unserem Podcast. Vielen Dank und bis bald.